Hallo, erstmal schön euch zu sehen. Ich habe tatsächlich gebetet und habe überlegt, dass es wieder mal gut wäre, eine Serie zu machen. Dann habe ich gedacht, ich werde über den Himmel sprechen, das finde ich sehr spannend. Wie wird denn das Leben nach dem Tod sein? Dann habe ich auch überlegt, über die Bergpredigt zu sprechen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass es, glaube ich, heute dran ist, über Hoffnung zu sprechen. Das fand ich jetzt in der Vorbereitung gar nicht so leicht. Was ist denn Hoffnung oder auf was hoffen wir? Das sagt man so irgendwie so leicht. Aber auf was hoffen wir denn oder was bedeutet es denn wirklich Hoffnung? Also ich hoffe eigentlich immer, dass mein Auto morgens anspringt. Tatsächlich springt es gerade nicht an, mein Zündschloss ist kaputt. Wir hoffen, dass wir später mal Rente bekommen und dass wir irgendwann aufhören können zu arbeiten. Und wir hoffen, dass in der Situation, da wo wir gerade stecken, in der Familie oder am Arbeitsplatz, dass sich das irgendwann bessert. Also wir hoffen auf Dinge, die wir nicht sehen. Also keiner von euch weiß das jetzt wirklich, ob er irgendwann, wenn er in das Rentenalter kommt, dann diese Rente bekommt. Oder ihr wisst auch nicht, ob dieser Bus morgens kommt. Wir hoffen auf Dinge, die wir nicht sehen, weil wir das schon erlebt haben. Und weil wir zum Beispiel für die Rente haben wir einen Vertrag. Und weil wir Rente eingezahlt haben, dass wir das irgendwann kriegen. Aber wir wissen das nicht wirklich. Wir glauben das. Und in der Regel passiert es auch so. Aber im Moment leben wir gerade in einer Phase in dieser Welt, in der ganzen Welt, wo unsere Hoffnung erschüttert wird. Also wir haben vielleicht gehofft, dass wir einen sicheren Job haben. Viele Menschen hoffen das. Aber im Moment wird ihre Hoffnung gerade erschüttert. Die Zeiten werden unsicher. Corona bringt eine große Unsicherheit über diesen ganzen Erdball, nämlich die Sicherheit, dass, wie es weitergeht, ist nicht mehr so gegeben, wie es bisher war. Wir sind da ganz schwach betroffen, ärmere Länder leiden da viel mehr drunter, viele haben da schon ihre Jobs verloren und wissen jetzt wirklich nicht mehr, wie sie zu ihrem täglichen Brot kommen. Und ich hatte so eine Phase, da habe ich viel über Corona mir Berichte angehört und Podcasts und auch gelesen. Und es gibt ja diese zwei Positionen, die einen, die halt sagen, Corona ist hoch ansteckend, und es gibt aber auch die Maskenverweigerer, die sagen, dass das alles nicht so stimmt und dass auch diese ganzen Tests nicht so zu bewerten sind, dass das nicht so sauber ist, und die sind auch sehr wissenschaftlich. Es gibt so diese zwei Positionen eigentlich. Und ich als Pastor, ich habe auch eine Position, aber keine Position zu Corona. Ich werde nicht das wissenschaftlich deuten und sagen, das stimmt oder das stimmt. Ich glaube, als Christen ist das auch gar nicht unsere Aufgabe. Sondern unsere Aufgabe ist es, glaube ich, dass wir eine geistliche Position finden zu dem Thema Corona. Was bedeutet das? Was passiert hier gerade in der Welt? Dass wir hier so eine Unterscheidung finden, was passiert hier gerade? Und ich gebe euch heute Morgen meine Interpretation hier weiter. Ob das die richtige ist, das weiß ich auch nicht. Aber ich versuche das zu interpretieren, was gerade passiert. Und ich habe das schon in der Gemeindestunde die Stelle gelesen, aus Hebräer 12, Vers 26 und folgende. Und da geht es drum, in Vers 26, dass Gottes Stimme die Erde erschüttert hat. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Also hier geht es darum, dass das in Bezug auf Haggai 2, Vers 6, dass am Sinai, als Gott seine Gebote offenbarte, dass die ganze Erde erschüttert wurde durch die Stimme Gottes. Alles wurde erschüttert. Und dann schreibt eben der Hebräer-Schreiber, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Also er sagt hier, wir sind ja hier schon im Neuen Testament, es wird noch einmal diese Erde erschüttert. Und nicht nur die Erde, sondern auch der Himmel. Und ich glaube, das bezieht sich darauf, dass wenn Jesus wiederkommt und diese Erde und alles erschüttert wird, dieses ganze Universum, und dann eine neue Erde geschaffen wird. Ich glaube, das bezieht sich auf diesen letzten Tag, auf das Kommen des Herrn und auf das neue Schaffen der Erde. Also Vers 27. Und dann wird es erklärt, dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll. Damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Das ist schwieriges Deutsch. Ich lese nochmal. Also Hoffnung für alle liest sich da viel besser. Vers 27. Dieses noch einmal, also erschüttert, zeigt an, dass was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist. Das bedeutet, alles, was geschaffen ist, kann erschüttert werden. Verwandelt werden soll, also dieses Geschaffene soll verwandelt werden, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Also es kommt wieder eine Erschütterung, Himmel und Erde werden erschüttert, das ist hier ganz klar in Gottes Wort. Und diese Erschütterung dient dazu, dass was verwandelt wird und dass etwas übrig bleibt, was nicht erschütterlich ist, also das was Unsichtbares. Und ich glaube, wie gesagt, diese Erschütterung, dass es dieser Tag des Herrn ist, wo diese ganze Erde erschüttert wird und wo Jesus wiederkommt. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch in dieser Zeit vor dem Kommen Jesu stehen. Und in Matthäus heißt es auch, dass es Geburtswehen sein werden. Das Kommen Jesu, das zweite Kommen ist diese Geburt, und davor wird es aber so Wehen geben. Und ich glaube, auch vor diesem Tag der Erschütterung und vor diesem Tag der Geburt werden Dinge schon erschüttert. Und wenn ihr mich fragt, wie ich Corona jetzt geistlich und theologisch interpretiere, das ist meine Sicht der Dinge, dann empfinde ich das gerade als eine Erschütterung. Was gerade passiert, ist, dass diese Welt erschüttert wird. Und was wird erschüttert? Hier heißt es in Hebräer, die Dinge, die geschaffen sind. Damit die Dinge bleiben, die nicht geschaffen sind und die einen ewigen Wert haben. Also ich glaube, dass Gott tatsächlich gerade eine Phase in der Menschheitsgeschichte zulässt, wo er alles anfängt zu erschüttern, damit sich etwas rauskristallisiert, was unerschütterlich ist. Und dieses Unerschütterliche ist das, was bleiben wird, und zwar für immer. Und ich habe dieses Unerschütterliche, das ist das, was ich heute in euch groß machen möchte, dass wir als Christen, dass wir etwas haben, was nicht erschüttert werden kann, egal wie stark die Erschütterung in der Welt gerade sein wird. Und ich habe eigentlich ein schönes Beispiel mitgebracht. Also das sind jetzt so die ganzen Sachen. Das ist unsere Welt, und zum Beispiel Handy oder so, dein Medien, dein Würfel könnte für Glück stehen, Zucker vielleicht für Ernährung, was hier drauf steht, weiß ich nicht, vielleicht für dein Haus, deine Finanzen, vielleicht auch für dieses Gemeindehaus. Und es sind alles so diese Dinge, die sind irdisch und die sind auch gut, und Gott hat sie uns geschenkt, aber Gott erschüttert die gerade. Gott erschüttert gerade dieses System, dieses soziale System. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, ob uns dieses System trägt. Wir wissen nicht, ob wir das weiterhin aufrechterhalten, dass wir uns hier in diesem Gebäude treffen können. Gott erschüttert gerade auch unsere Gottesdienste. Wir tragen heute alle eine Maske. Und er erschüttert es und lässt zu, dass sich das rauskristallisiert, was bleibt. Und ich habe gelesen, in 1. Korinther 13, Vers 13, da gibt es drei Dinge, die bleiben. Vielleicht kennt ihr das und kommt es euch jetzt gerade. Es geht um die Liebe, und dann steht aber, es bleiben aber Glaube, Liebe und Hoffnung. Also hier gibt es drei Sachen, wo Paulus sagt, die bleiben. Glaube wird immer bleiben, das ist egal wie diese Welt sich erschüttert, der Glaube an Jesus, den kann euch niemand nehmen. Die Liebe, dass ihr geliebt seid von ihm, das kann euch niemand wegnehmen. Glaube, Liebe und Hoffnung. Die Hoffnung kann euch niemand nehmen. Und heute Morgen geht es mir um eine unerschütterliche Sache und das ist die Hoffnung. Die kann euch niemand nehmen. Und es fällt uns vielleicht leicht, mal 2 Wochen ohne Essen zu leben. Wir können auch vielleicht mal 1-2 Tage ohne Trinken oder ohne Handy. Das geht vielleicht nicht so gut, aber geht auch mal 1 Tag oder 2. Aber wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dann haben wir nichts mehr. Man sagt auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich möchte aber, dass wir jetzt heute Morgen das vom Thron Gottes irgendwie empfangen, dass er in uns diese Hoffnung stark macht, dass dieser unerschütterliche Wert in uns stark wird. Und dazu habe ich mir eine Stelle rausgesucht aus Römer 5. Und ich fange an in Vers 2. Durch ihn haben wir Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Also Paulus spricht hier von der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, auf dieses Leben mit Gott in der Zukunft. Nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also hier sehen wir eigentlich einen Prozess, wie diese Hoffnung in uns eine Tiefe gewinnt, wie es nicht nur einfach ist, dass wir sagen, ja, ich hoffe halt, dass morgen die Sonne scheint oder ich hoffe halt, dass es mal wieder regnet, damit die Felder wieder befeuchtet werden, sondern hier ist ein Prozess beschrieben, dass Hoffnung eine gewisse Tiefe erreichen kann und eine gewisse Qualität, nämlich dass sie bewährt ist und dass sie stark ist. Und der Prozess, den Paulus hier beschreibt, ist ein Prozess, der durch Bedrängnis geschieht. Das heißt, wenn wir in Bedrängnis oder in Not, wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die unser Leben schwer machen, dann möchte Gott daraus immer was bewirken. Das können wir zulassen oder nicht. Ich erlebe auch viele Menschen, die das nicht zulassen, die dann ihre Hoffnung in anderen Dingen suchen. Aber wenn wir es zulassen, dann kann Bedrängnis in unserem Leben was bewirken. Und zwar steht hier in Vers 3, wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Also wenn du gerade in deinem Leben irgendwas hast, was dich bedrängt, was dir das Leben schwer macht, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, dann kannst du da Geduld lernen. Und aus dieser Geduld kommt dann eine Bewährung, heißt es in Vers 4, Geduld, aber Bewährung. Durch diese Geduld kommt dann eine Bewährung, das heißt, in mir wird was bewährt, es wird stabil, es wird stark, es wächst und es wächst in der Beziehung zu Gott, weil Gott mit mir in den Prozess geht durch diesen Druck, den er ausübt. Also zum Beispiel Öl oder Olivenöl kommt ja auch durch Druck zustande. Durch Druck kommt das ans Licht, was wirklich da ist. Durch Druck wird was rauskristallisiert. Und wir sehen das auch jetzt, unter dem Druck von Corona kommt so ein bisschen ans Licht, wo Leute stehen. Das ist so ein Wahrheitsoffenbarer eigentlich. Durch die Geduld kommt die Bewährung und durch die Bewährung Hoffnung. Das heißt, Hoffnung, die wirkliche Hoffnung ist durch eine Phase gegangen, wo sie durch eine gewisse Not, durch eine gewisse Bedrängnis gegangen ist. Und dann ist es eine Hoffnung, die eine höhere Qualität hat. Das heißt, diese Phase von Corona und diese Erschütterung, die kann jetzt wirklich dazu dienen, dass diese Hoffnung in uns stark wird. Dass wir lernen, auf was wir hoffen und dass wir eine Sicherheit kriegen, dass das, auf das wir hoffen, auch wirklich so ist. Hoffen habe ich gelesen, tatsächlich auch mal bei Wikipedia, mache ich eigentlich nicht so gern für eine Predigt. Hoffen kommt von Hopen, Mitteldeutsch. heißt hüpfen. Also Hoffnung ist eigentlich was Schönes, Hoffnung zu haben. Wenn Leute dich fragen, hey, wie geht's dir gerade? Und, so, und du sagst, ich habe Hoffnung, dass es besser wird. Das ist eigentlich was Schönes. Aber ich habe mich jetzt gefragt, gerade auch für diese Predigt, auf was hoffen wir denn? Was ist denn das genau? Ich hoffe halt auf Jesus, ja, aber wie? Also, wie auf Jesus, dass er... Ja. Ich habe dann so gemerkt, ich weiß gar nicht, auf was hoffe ich denn? Und ich habe so drei Punkte versucht rauszukristallisieren, auf was wir denn hoffen können. Punkt 1 ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Punkt 2 ist die Hoffnung seiner Liebe. Und Punkt 3 ist die Hoffnung, dass er bei uns ist alle Tage. Punkt 1, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das wird ja auch in Kolosser beschrieben, dass Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir hoffen auf die Herrlichkeit Gottes. Im Römer 8 heißt es ja auch, dass die ganze Schöpfung seufzt. Vielleicht kennt ihr das. Also die ganze Schöpfung stöhnt so. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Tag kennt mal, wo ihr auf Arbeit oder zu Hause in der Familie oder da, wo ihr steht, wo man abends so denkt, das war jetzt echt. Und so seufzt die ganze Schöpfung, schreibt Paulus, auch die Schöpfung, auch da draußen, die Tierwelt und die Erde, sie seufzt unter dieser Last. Und sie hofft, ich muss das lesen, die Schöpfung hofft auf Herrlichkeit. Römer 8, Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Und auch wir seufzen, heißt es dann weiter, und sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes. Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Das ist jetzt nicht die Stelle, wo es um Herrlichkeit geht. Die Stelle, wo es um Herrlichkeit geht, ist dann Römer 5, Vers 2. Eigentlich der gleiche Vers, den wir behandeln. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Also der erste Inhalt unserer Hoffnung ist die zukünftige Herrlichkeit, Römer 5, Vers 2, die Gott geben wird. Das heißt, Paulus spricht hier, gibt dieser Hoffnung einen Inhalt und er sagt, der Inhalt dieser Hoffnung ist, dass es einen Tag kommen wird, an dem ihr auferstehen werdet, an dem ihr im Himmel sein werdet, an dem ihr errettet sein werdet und ihr kriegt einen neuen Leib. Das ist unsere Hoffnung, dass wir irgendwann dieses Reich Gottes kommt und dass Jesus wiederkommt und dass wir einen neuen Leib kriegen, dass es keine Tränen mehr gibt, dass wir quasi im Himmel sind, dass wir bei ihm sind. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, dass wir irgendwann zu dieser Herrlichkeit hingelangen, auch verwandelt werden, zu sein wie er und zu werden wie er und bei ihm zu sein. Unsere Hoffnung ist nicht hier auf irdische Dinge, sondern unsere Hoffnung ist auf den Himmel. Und Paulus sagt ja auch, wenn wir jetzt hoffen würden, dass Christus nicht auferstanden ist, also wenn Christus nicht auferstanden wäre, wäre unser Glaube vergeblich. Weil aber Christus auferstanden ist und den Tod überwunden hat, haben wir eine Hoffnung, dass wir auch auferstehen werden. Und es heißt dann auch, die Leiden dieser Welt, wenn man die auf eine Waage legt, fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die offenbar wird. Wir werden irgendwann in der Herrlichkeit mit ihm sein. Ich kann es gar nicht richtig erklären. Wir werden mit der Herrlichkeit mit Jesus leben und dort für immer sein, in seiner Gegenwart. Da wird es glücklich, keine Träne wird da mehr sein. Und die Leiden dieser Welt, wenn man die auf eine Waage legt, ich weiß nicht genau, wo das steht, aber es heißt, die Leiden dieser Welt fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar wird oder die irgendwann sein wird. Wenn ich jetzt hier eine Waage hätte und lege die Leiden dieser Welt drauf, die Leiden, in denen du stehst, gegenüber der Herrlichkeit, die hier steht, würde das an der Herrlichkeit gar nicht rütteln. Das heißt, dieses irdische Leiden, was wir hier erleben, und dieses Seufzen der Schöpfung, so schlimm wie das ist, und diese Corona-Krise fällt nicht ins Gewicht gegenüber das, was irgendwann kommen wird. Es wird irgendwann vergessen sein, was wir hier erlebt haben. Das ist eine kurze Zeit, in der wir hier leiden, seufzen und ächzen und auch Leid erleben, weil wir unter dem Fluch der Sünde stehen. Aber es kommt irgendwann eine Erlösung, eine Rettung. Und Jesus ist dieser Erlöser. Und das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist eine Person, und die Person heißt Jesus Christus. Unsere Hoffnung ist plötzlich personifiziert. Es ist nicht eine transzendente Hoffnung irgendwo da oben, sondern in der Person Jesus Christus. Er ist Jeshua, heißt Rettung. Er ist unser Retter, der uns rettet, und der uns rettet hin in die Herrlichkeit und uns abholt irgendwann in seine Herrlichkeit. Also unsere Hoffnung ist eine Hoffnung auf Herrlichkeit, und sie ist persönlich in der Person Jesus Christus. Wenn ihr das Menschen erzählt da draußen, dass Jesus eine Person ist, das habe ich tatsächlich neulich gemacht, hatte ich schon wirklich eine scharfe Kontroverse. Was? Also, die waren schockiert. Was, Jesus? Gott ist doch keine Person? Ich habe gedacht, was ist jetzt los? Wir reden schon so lange über Gott. Jetzt sage ich, Gott ist eine Person. Und nee, Gott ist doch keine Person. Doch. Jesus ist eine Person, und Gott ist eine Person, und der Heilige Geist ist eine Person, mit denen wir in Beziehung treten, und als Personen haben sie auch Emotionen. Und diese Emotionen, das ist der zweite Punkt, wir hoffen auf die Liebe Gottes. Das ist auch in Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Also nochmal Vers 5, Anfang. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist auch das schwieriges Deutsch. Ich habe Hoffnung für alle noch übersetzt. Da heißt Römer 5, Vers 5, unsere Hoffnung oder Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. In Lutherisch, unsere Hoffnung wird nicht zuschande. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Der zweite Punkt, wir hoffen auf diese Person, das war ja mein letzter Satz, Jesus Christus oder die Vater, Sohn und Heiliger Geist, diese drei Personen, deren Hauptwesensmerkmal die Liebe ist. Gott sagt, ich bin die Liebe. Und wir hoffen drauf, dass wir nicht zu Schanden werden. Also diese Hoffnung wird hier nicht enttäuscht. Warum? Weil die Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Eigentlich könnte ich nur darüber predigen, da steckt so viel drin. Aber ich versuche es jetzt trotzdem zu vereinfachen. Gott liebt uns, dich. Und diese Liebe ist nicht vergleichbar, diese Agape-Liebe, mit Liebe, wie wir sie kennen. Wir sind mal verliebt und wir lieben jemanden. Und wir tun auch viel aus Liebe, aber Liebe hat auch ihre Grenzen. Aber die Liebe Gottes ist ja so viel höher wie die Erde vom Himmel sein. Meine Gedanken sind höher. Es ist eine skandalöse Liebe, die wir nicht erfassen können. Und diese Liebe geht so weit, dass sie zu dir sagt, ich liebe dich so, wie du bist und nicht, wie du sein sollst. Ich liebe dich so, wie du bist. Und alles, was in deinem Leben passiert, das erlaube ich, aber da ist meine Liebe drin. Und alles, was geschieht, die Gott lieben und die seine Liebe erlebt haben, wird alles zu deinem Besten geschehen. Alles, was wir gerade in unserer Welt an Erschütterungen erleben, ist zu unserem Besten. Warum? Weil Gott uns liebt. Und der Heilige Geist möchte das in unserem Herzen bestätigen. Wir brauchen den Heiligen Geist, und wir dürfen da offen sein und sagen, Heiliger Geist, bestätige mir das. Aber das Problem ist, dass wir auch hier oft den Geist betrüben und unsere Hoffnung in anderen Dingen suchen. Aber Gott möchte in unser Herz wirken und sagen, komm zu mir und lass dich lieben, lass diese Liebe in dir fließen. Das ist wirklich was Aktives, da fließt Liebe zwischen Gott und mir. und lass das geschehen. Das ist irgendwie was Übernatürliches. Lass dich lieben. Lass diese Liebe in dir diese Hoffnung wecken, dass alles, was passiert, kontrolliert wird von seiner Liebe und dass alles, was geschieht, dass er das aus Liebe zulässt. Gott ist die Liebe und er liebt dich. Also unsere Hoffnung ist, dass Gott uns liebt. Er liebt uns. So wie wir sind und nicht wie wir sein sollen. Du musst nicht sein, um geliebt zu sein, sondern so wie du heute Morgen hier bist, mit deiner Situation und mit dem, was dich gerade bedrängt, was dir gerade Sorge macht. Er liebt dich, so wie du bist. Und Punkt 3, auf was hoffen wir noch? Ich muss vielleicht noch eine Geschichte erzählen, die ich gelesen habe. Da geht es auch darum, dass wir hoffen auf was, was wir nicht sehen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich kann das in meinem Herzen doch irgendwie spüren und sehen. Und trotzdem sehen wir es nicht. Paulus sagt, wir pflügen auf Hoffnung und wir säen auf Hoffnung. Und es stimmt ja, wir pflügen, obwohl wir noch gar nicht wissen, ob da eine Ernte kommt. Und wir säen und wir wissen nicht, ob es wächst. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir gehen arbeiten. Wir investieren in Menschen, wir wissen nicht, ob da draußen eine Frucht kommt. Wir erziehen unsere Kinder, wir wissen nicht, ob das irgendwann zu dem Ziel kommt, wo wir es haben wollen. Wir haben Hoffnung auf etwas, was wir nicht sehen. Und trotzdem wissen wir es irgendwie. Also ich weiß es, dass Gott mich liebt. Und so komme ich jetzt auch zu meinem dritten Punkt. Ich weiß es und ich hoffe es auch. Der dritte Punkt ist, Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und damit sagt er, egal was noch unser Leben erschüttert und was diese Welt noch erschüttert, er sagt, ich bin da drin, ich kann dir helfen. Jetzt wollte ich ja die Geschichte da erzählen, jetzt erzähle ich eine andere Geschichte und erzähle dir am Schluss. Ich habe das diese Woche irgendwie erlebt, dass Gott drin ist. Und am besten, deswegen bin ich so froh, dass ich noch einen Job habe, wo ich richtig herausgefordert bin, auch viel Verantwortung habe, wo ich immer wieder Gott erleben darf. Und zwar sollte ich ein Ladengeschäft umbauen mit 3 Wohnungen. Und das war am Samstag letzte Woche und das muss dann irgendwie sehr schnell gehen, weil du darfst dann Strom nicht abschalten. Und du musst dann natürlich, ich musste dann schon früh anfangen, wenn das Geschäft noch nicht auf ist. Und ich habe so gemerkt, wie der Druck wächst. Ich habe dann auch 3 Mann mitbekommen, dann bin ich der Capo und so und dann merke ich, wie immer mehr der Druck wächst und wie meine Schultern schwerer werden und ich soll den Zählerschrank einbauen und der Zählerschrank kam nicht. Er kam am Montag nicht, am Dienstag nicht und ich habe dann immer angefragt, wo ist denn der Zählerschrank, kann das jemand rückverfolgen? Kommt nicht. Irgendwann habe ich gemerkt, ich muss das eigentlich loslassen. Gott lässt das jetzt irgendwie zu, aber ich darf doch vertrauen, wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht. Und dann kam er, am Samstag haben wir gearbeitet, am Freitag habe ich den eingebaut, hat alles gut geklappt. Und dann sollte ich am Montag die Infrarotheizung einbauen. Und ich habe zu meinem Chef gesagt, das Projekt wird mir viel zu groß, ich habe noch einen anderen Job. Und ich schaffe das nicht. Okay, ich besorge dir einen Pole, den Mike, der kommt dann, der macht das. Der war dann auch da, der hat gesagt, hey, ich bin selbstständig, ich arbeite bis abends um 8, das ist kein Problem. Ich baue dir die Infrarotheizung ein. Montag, 15 Uhr wollte der Mike kommen, aber Marek war nicht da. 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, der war nicht da. Dann kam aber der Lieferant, der die Infrarotheizung gebracht hat und der Bauleiter fragt ihn, hey, kannst du vielleicht die Infrarotheizung einbauen? Und er so, naja, ich habe jetzt kein Werkzeug dabei. Aber ja, komm, mache ich kurz. In 2 Stunden hatte der die Infrarotheizung eingebaut und plötzlich habe ich gemerkt, wie Gott sich eingeschaltet, im Nachhinein erst, hey, Gott hat jetzt wieder dieses Problem gelöst, was ich gar nicht lösen konnte. Und da möchte ich euch Mut machen, wenn ihr gerade in Situationen steht oder im Alltag und es klappt mal was nicht, wenn gerade eure Bestellung nicht kommt oder das kommt nicht, dann lasst es doch mal los und guckt doch mal hin und sagt, okay, Gott, jetzt ist es so, das wird irgendeinen Sinn haben. Und ich weiß aber, dass du das in der Hand hast und dass du da drin bist. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Die dritte Hoffnung, die wir haben, ist, Jesus sagt, ich bin drin, ich habe meine Hände da drin. Natürlich läuft gerade nicht alles so, wie du das erwartest, aber meine Hand ist drin und lass es los und lass mich wirken und erlaube mir, mich zu offenbaren, indem ich dir zeige, dass ich wirken kann. An anderer Stelle heißt es auch, meine Hand ist nicht zu kurz. Gottes Hand ist nicht zu kurz zu helfen. Und er lässt es immer wieder zu, damit wir das lernen und damit er sich auch zeigen kann. Und das ist der dritte Punkt unserer Hoffnung. Wir hoffen drauf, dass Jesus mittendrin ist und uns hilft. Und jetzt komme ich zu dieser Geschichte, die ich erzählen wollte, und dann komme ich auch schon zum Schluss. Ich wiederhole aber nochmal die drei Punkte. Wir hoffen auf seine Herrlichkeit, wir hoffen, ja, dass er uns liebt, ja auch, dass es eine persönliche Liebe ist. Drittens, dass er bei uns ist, alle Tage. Also wir haben eigentlich schon eine Hoffnung, die ist wirklich sehr hoch. Und wenn Menschen das, glaube ich, bei uns sehen, das muss ja erstaunlich sein, hey, wenn wir sagen, ich habe Hoffnung, auch jetzt mit Corona, also ich habe Hoffnung, dass da was Gutes bei rauskommt, dass Gott wirkt. Und der Punkt ist eben, es heißt, das ist in Römer 5 heißt es, dass die Hoffnung uns nicht enttäuschen wird, weil die Liebe ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. An anderer Stelle heißt es auch, dass der Heilige Geist diese Hoffnung in uns wirkt. Die Stelle müsste ich nachschauen. Die finde ich jetzt nicht. Aber es ist der Geist Gottes, der das in uns wirken möchte. Und Gott bringt uns gerade auch als Gemeinde in diesen Prozess, das zuzulassen, dass er an unserem Herzen wirkt, dass sich da was verändert. Und auch jetzt ändern sich gerade tatsächlich Dinge und wir dürfen das zulassen. Der Geist möchte es in uns wirken und er möchte uns so eine tiefe Hoffnung geben, dass es eine Sicherheit wird. Jetzt kommt die Geschichte. Die ist nichts Besonderes, aber ich liebe das so in Mittelamerika, Südamerika, so wenn da armen Kindern geholfen wird oder armen Menschen, weil ich war da selber schon, habe das auch erlebt, diese Armut dort. Und es gibt eine Organisation, die heißt Casa, jetzt habe ich deren Namen vergessen, die sind auf jeden Fall in Costa Rica, in so einen Ort fahren die immer hoch, wo sie den armen Leuten Essen bringen. Das ist ganz weit oben in den Bergen und die Leute sind wirklich sehr mittellos. Das sind 81 Familien, die sie da immer versorgen und da fahren sie alle paar Monate mal hin und bringen den Essenspakete. So, das ist ihr Dienst. Wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, da würde ich jetzt eigentlich auch gern hin. Da mithelfen und da raus in die Berge. Und sie schreiben, dass jetzt durch Corona noch eine größere Armut entstanden ist, weil viele jetzt ein Arbeitsverbot haben, dass sie jetzt gar nichts mehr haben und auch keine Hoffnung mehr. Und als sie ihnen letztes Mal diese Essenspakete gebracht haben, wie das einfach eine Hoffnung gebracht hat. Und sie hatten 81 Essenspakete und haben die alle verteilt und haben dann irgendwann gesehen, dass weiter oben aus den Bergen noch mehr Leute kommen, die auch Essenspakete wollten. Aber sie hatten keine mehr. Dann haben sie ihnen gesagt, hey, wir haben nichts mehr, das waren nochmal 4 Familien, aber wir fahren jetzt nochmal runter in die Stadt und holen die anderen Essenspakete. Und dann sind sie runtergefahren und dann kam ein sehr starkes Gewitter und so ein Regen da unten. Und dann haben sie gedacht, oh je, wenn wir jetzt da hochfahren, sind die bestimmt weg. Sie sind trotzdem hochgefahren und da standen tatsächlich alle Familien noch und haben gewartet. Und warum haben sie gewartet? Sie haben gewartet auf Hoffnung, weil sie dieses Wort hatten und wussten, die kommen wieder. Und so ist es auch mit uns. Wir warten und wir hoffen, weil wir diese Verheißung der Schrift haben, die uns sagen, er ist bei uns alle Tage, die uns sagen, er liebt uns, so wie wir sind und die uns sagen, dass irgendwann der Tag kommt, wo wir in seiner Herrlichkeit sein werden. Deswegen hoffen wir, deswegen warten wir und deswegen waren diese Familien bereit, in einem starken Regen trotzdem zu warten, bis diese Essenspakete kommen. Und das ist unsere Herausforderung, dass wir unsere Hoffnung nicht verlieren. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, was ich transportiert habe von Gott her. Ich versuche nicht aus mir selbst, sondern ich bete immer, dass Gott euch durch mich was mitteilt und das hoffe ich, dass ihr heute Hoffnung mitnimmt und rausgeht und hoffnungsvoll seid. Danke fürs Zuhören. Amen.